SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Vor 20 Jahren, am 12. März 1999, starb Yehudi Menuhin, einer der besten Geiger des 20. Jahrhunderts. Aber nicht nur der Interpret hat Spuren hinterlassen, an wenige Musiker erinnert man sich so gerne. Menuhin war Humanist, der erste jüdische Künstler von Rang, der nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Deutschland konzertierte, der erste, der in Israel wieder Werke von Komponisten aus Deutschland aufführte, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, immer neugierig auf fremde Welten und Kulturen, und er wird wohl der einzige bleiben, der die Berliner Philharmoniker im Kopfstand dirigierte, denn auch Yoga gehörte zu seinem Leben dazu. Menuhin begann als Wunderkind, durchlebte dann tiefe Krisen und musste sich danach künstlerisch noch einmal erfinden. Sein fester Glaube an die soziale Kraft von Musik lebte in seinem Projekt Live Music Now weiter, wenn junge Künstler in Gefängnissen oder Altenheimen musizieren. Viel zu hören und zu erinnern in diesen 2 Stunden, zu denen sie Ulrike Timm herzlich einlädt. Ich habe mich durch viele Stunden historische Interviews gehört und dabei festgestellt, dass Menuhin nicht nur ausgezeichnet Deutsch sprach, sondern oft im damaligen Südwestfunk zu Gast war. Übrigens, wenn Yehudi Menuhin fand, er würde zu sehr bewundert, geschmeichelt hat ihm das durchaus, aber manchmal wird's eben auch zu viel, dann antwortete er gern so oder so ähnlich.
Keine Angst haben, ich bin kein guter Mensch. Und ich kann auch böse, auch schlecht sein. So dass wenn man glaubt, dass ich nicht böse sein kann oder ich nicht auch in Mut und Kraft und Verteidigungsnötigkeit und das alles glaube, dann irren sie sich. Ich bin genauso schlecht wie allen anderen.
Ferdinand Ries, La Capricciosa, gespielt von Yehudi Menuhin. Wie viel Witz und Nonchalance teilen sich hier mit, welch ein Jonglieren mit der kapriziösen Stimmung in der Musik. Es spielt ein kleiner, ein bisschen dicklicher Junge von 12 Jahren. Eine Aufnahme von 1928.
Er war wirklich eine der markantesten Wunderkinder des 20. Jahrhunderts. Und als er mit 7 oder 8 seine ersten Konzerten gespielt hat, da wurde der Notstand ausgerufen. Also zum Beispiel in London bei der Royal Albert Hall müssen sie Dutzende Polizisten holen, weil die Menschen waren so verrückt nach ihm. Also es war wirklich wie ein Popstar. Und Menuhin war für mich auch die natürlichste Geige, die es je gab. Also wenn man diese Aufnahmen hört von 8-, 9-, 10-Jährigen, ist es wirklich, als ob das die komplette Natürlichkeit wiederhergibt. Natürlich mit einer unglaublichen Talent und Klang und Technik und alles, aber es ist nicht gelernt, sondern es ist einfach so, als hätte man einen Wasserhahn angemacht und geflossen ist diese Musik aus ihm heraus.
Daniel Hope, selbst Geiger und im Haushalt von Yehudi Menuhin aufgewachsen, weil seine Mutter 24 Jahre lang Menuhins Privatsekretärin war. Für ihn ist der junge Menuhin bis heute ein bewundertes Phänomen. Für Menuhin selbst war sein Talent etwas ganz Natürliches, ihm völlig selbstverständlich und ein Geschenk. Was gehörte für ihn eigentlich dazu?
Ich würde sagen, erstens ein sehr tiefes Empfinden von all dem, was Freude und Leid und tiefes, erschütterndes Lebensgefühl ist. Das überhaupt, alles, was überhaupt tragisch im Leben war, hat mich immer sehr, sehr erschüttert. Und ich wollte irgendwie das tun, was ich konnte und das ausdrücken auch. Und zweitens, ich glaube, eine Aufrichtigkeit im Gefühl und Denken. Es war ganz natürlich, dass ich das sage, was ich denke, und dass ich das denke, was ich sage. Ich meine, damals als Kind war es absolut spontan. Und ich erinnere mich noch, wie sehr unglücklich ich war, viele Jahre später, eigentlich wahrscheinlich vielleicht zu spät, als ich entdeckt habe, dass man kann nicht immer alles sagen, was man denkt.
Absolut spontan. Dieser Ausdruck fällt immer wieder, wenn es um das Kind Yehudi Menuhin geht. Ein Junge, der von seiner Familie eine Achterbahnfahrt geschenkt bekam, als er mit 5 die erste Seite des Mendelssohn-Konzertes gelernt hatte und dem dabei so schlecht wurde, dass er diese Belohnung nie wieder haben wollte. Ein Kind auch, das seine allererste Geige wütend traktierte, weil es keine war.
Meine erste Geige war eine sehr hässliche Geige. Die hatte ich als Geschenk mit 3 Jahren bekommen. Und die war eine Metallgeige. Und ich war wütend, eine Metallgeige zu bekommen. Und habe die auch auf den Boden geworfen. Und das habe ich mit einer Geige seither nie getan.
So erzählte es Yehudi Menuhin einer Stuttgarter Schulklasse. Unterstützende, aufopferungsvolle, auch fordernde Eltern erkannten schnell das Talent ihres Sohnes. Die Sache mit der Metallgeige blieb Episode.
An sich kann man alles schon in den ersten Jahren im Familienkreis erkennen, was später die Samen sozusagen waren, alle da. Die Interesse, das Ernste und auch das Spielerische. Es sollte Freude sein, es sollte schön sein. Ich weiß, dass die einzige Mahnung, die meine Mutter mir je gesagt hat, war, du kannst üben so viel du willst, aber ich kann keine hässlichen Töne ausstehen. Von Anfang an muss alles, was du spielst, schön sein. Was natürlich sehr schwer für einen beginnende Geiger ist. Aber eigentlich, das muss mir gelungen sein.
Ernest Bloch, Abodar, dem 7-jährigen Yehudi Menuhin gewidmet. Das erste Werk, das ein Komponist für den Geiger schrieb. Und ein besonderes gleich dazu. Abodar ist zum einen das hebräische Wort für Arbeit, zum anderen bedeutet es Anbetung, Gotteslob. Und es enthält mit seinen 1,5 Tonschritten spezifische Melodieverläufe der jüdischen, der chassidischen Volksmusik. Menuhins Vater war Nachkomme chassidischer Rabbis. Wie kam der Sohn zu seinem Namen? Das hat Yehudi Menuhin einmal in einem BBC-Interview so beschrieben.
And my mother decided after having chosen an apartment in New York City, when she heard the landlady say that it was really a very exclusive place and no Jews were admitted.
Meine Mutter entschied das. Meine Eltern hatten ein Apartment in New York City gefunden. Und sie hörte, wie eine Dame sagt, das sei eine exklusive Gegend, hier gäbe es keine Juden. Da entschied sie, in einer ihrer unnachahmlichen Eingebungen, die sie ein Leben lang auszeichneten, dass ich der Jude heißen sollte, Yehudi. Mir hat es nie etwas ausgemacht, diesen Namen zu tragen.
I would be called the Jew, Yehudi. I haven't found it too difficult to carry.
Bazzini, La Ronde de Lutin, Musik gespielt von einem Teenager, Yehudi Menuhin mit 12, 13 Jahren. Der junge Menuhin, technisch besser als Heifetz, meinte der ebenfalls für seine Virtuosität berühmte Itzhak Perlman. Ein sehr besonderes Kind, in eine normale Schule ist Menuhin nie gegangen. Es hat ihm auch nicht gefehlt.
What I wanted from the school was something the school couldn't give me. And when I returned from my one and only experience in a class, after a half day, and my parents very eager to find out what I had learned.
Was ich brauchte, konnte die Schule mir nicht geben. Als ich von meinem einzigen Besuch in einer Schulklasse zurückkam, nach einem halben Tag, und meine Eltern rausfinden wollten, was ich denn gelernt hätte und ob es ein wichtiger Vormittag gewesen sei, da konnte ich nur sagen, ich kann mich an gar nichts erinnern. Alles, was ich noch wusste, war, dass ich durchs Fenster den Ast eines dicken Baumes gesehen hatte. Das war wirklich alles gewesen, worauf ich geachtet hatte. Aber was der Lehrer und die anderen Schüler gesagt hatten, keine Ahnung.
Später hat er selbst dann eine berühmte Schule gegründet, die Menuhin School für junge Musiker in Großbritannien. Eine Schule, die nicht nur Solisten ausbilden, sondern umfassend bilden will.
Wenn man mich fragte, warum ich eine Schule gründete, sage ich immer, damit ich sagen kann, ich gehe zur Schule.
Sprachen lernte Menuhin übrigens spät, aber dann fielen sie ihm zu, wenn auch nicht ganz so wie das Geigespielen. Deutsch lernte er eher so nebenbei als junger Mann in der Schweiz. So leicht ihm fiel es viel, so musikalisch ernsthaft begann die geigerische Ausbildung von Yehudi Menuhin. Sein prägender erster Lehrer, Louis Persinger, Konzertmeister in San Francisco, begrüßte seinen ungewöhnlichen neuen Schüler nicht mit einem virtuosen Stückchen, mit einer süßen Nichtigkeit, wie sie Menuhin ja selbst in jungen Jahren mit viel Vergnügen auf der Geige zauberte. Louis Persinger begrüßte den Achtjährigen mit Bach.
Ich fand das solch eine fabelhafte Idee, meine erste Stunde nicht, dass ich Tonleiter übte, aber dass er, fabelhafter Musiker und Geiger, für meine Mutter und mich diesen ersten Adagio gespielt hat aus der G-Moll-Solosonate. Und da wussten wir, meine Mutter gleich auch, was ich im Leben zu tun hatte. Es war schon alles, mit diesem Satz war alles gesagt. Das Improvisierende, das Schöne, das Ekstatische, das Hinreißende, Mitgefühl, Mitfühlen, Mitleid. Alles war in dieser Musik, was ich ausdrücken wollte.
Bachs Solosonate in G-Moll, Bachwerkverzeichnis 1001, der erste Satz Adagio. Gespielt von Yehudi Menuhin, der als erster Geiger alle 6 Solosonaten und Partiten eingespielt hat, 1934 bis 36 mit nicht einmal 20 Jahren. Das spielen Musiker heute mit Wissen um historische Aufführungspraxis sicher ganz anders. Aber die Ernsthaftigkeit, die Freiheit des Tons und die klare musikalische Linie des jungen Menuhin teilen sich auch heute noch mit. Eine historische Aufnahme, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte, auch wenn sie hier und da in sogenannter remasterter Form trotzdem heftig mal knistert. Das Musikstück also, mit dem der erste prägende Lehrer den Hochbegabten begrüßte und ihm gleich klar machte, worum es geht in der Musik und Maßstäbe setzte. Einem Achtjährigen zeigte, wofür er sich einsetzen, sich hingeben sollte, für die Musik. Kann ein Kind das schon verstehen, vielleicht auch nur intuitiv, noch bevor es das wirklich begreifen kann? Menuhin hatte dazu stets eine klare Haltung. Ja, ein Kind, das kann mit Tiefe spielen.
Mit dem Alter wird man nicht unbedingt tiefer, weiser und als das Kind. Ja. Das ist eine Art Eitelkeit des Alters, zu denken, dass ein Kind kann nicht dieselbe Gefühle haben. Ich spreche nicht von philosophischen, abstrakten Begriffen. Das hat ein Kind nicht. Ich glaube, ein Kind, wenn es besitzt, wie ein Wörterbuch, aber es ist ein Gefühlswörterbuch, nicht wahr? Er kennt die Gefühle, er kennt die Träume, er kennt alles, was Beethoven kannte, die Empörung, gegen alles, was unrichtig, was nicht menschlich sozusagen ist, hat man schon die ganze, wie soll ich sagen, Rohmaterial, wenn man zu der Zeit auch Goethe und Heine und Shakespeare liest. Und da kennt man doch, was nötig ist zu der Musik. Es kommt zugleich aus der Musik, aber auch aus dem Spieler. Mhm. Und das Kind braucht sich zu, wie sagt man, auszudrücken. Und ich wollte eine Geige spielen, weil ich hatte etwas auszudrücken. Ich wollte etwas sagen.
Yehudim Menuhin. Wir erinnern heute hier bei SWR 2 zur Person an den legendären Geiger, der vor 20 Jahren mit 82 Jahren verstarb. In Berlin auf einer Konzertreise. Bis zum Schluss aktiv. Beethoven. Der Komponist war für Menuhin vielleicht der prägendste von allen. Mit dem Beethoven-Konzert debütierte der 10-jährige Menuhin in der Carnegie Hall in New York. Nicht mit Mozart, wie man ihm das vorgeschlagen hatte. Mit Beethoven werde ich als erwachsener Künstler angesehen, mit Mozart als Kind. So reimte es sich der Junge zusammen und setzte das auch durch. Das legendärste aller Menuhin-Konzerte aber ist das sogenannte BBB-Konzert 1929 in Berlin mit Bruno Walter am Pult. Das Edo-Konzert von Johann Sebastian Bach und die Violinkonzerte von Beethoven und Brahms an ein und demselben Abend. Das war der Durchbruch von Yehudi Menuhin, danach war er weltberühmt. Albert Einstein erlebte dieses Konzert und rief aus, jetzt weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt. Ein Satz, den Yehudi Menuhin zeitlebens immer mit britischem Understatement und einem kleinen Schuss Amüsement, aber auch ein wenig kokett, kommentierte.
Aber wissen Sie, meine Antwort darauf ist, dass Einstein hätte es auch über einen Ameisen sagen können. Im Moment hat er nicht an Ameisen gedacht. Aber bestimmt, das ist genauso ein Phänomen, wenn man denkt, einfach das Leben ist so. Aber es war sehr rührend, dass er das gesagt hat.
Der Geiger Daniel Hope, der in den 1970er und 80er Jahren in Menuhins Haushalt groß geworden ist und später viele Konzerte mit Menuhin gemeinsam bestritt, sagt ganz offen, Bach, Beethoven, Brahms an einem Abend, nie im Leben würde ich das riskieren.
Das war damals gang und gäbe, dass man zwei Konzerte spielt. Das war auch andere Hörgewohnheiten. Aber damals wurde es gewählt, bewusst, um eine Sensation zu kreieren. Und ich glaube, viele Menschen sind dahin gegangen, weil sie überzeugt worden sind, dass er scheitern würde. Und das wollten sie auch sehen. Niemand konnte das glauben, so gut er auch sein sollte. Es war Fritz Busch, nachdem sein Bruder Adolf sagte zu ihm, dieser kleine Junge ist gekommen und will Beethoven-Konzert machen. Und er sagte, das ist doch lächerlich, einen Jackie Coogan würde man nicht Hamlet geben. Also das war sozusagen völlig absurd. Und dann kommt dieser kleine Junge in Shorts und spielt. Und spielt nicht nur die Töne, er hat das verstanden, er hat die Tiefe. Er hat das nicht nur gekratzt, sondern er hat tatsächlich darunter eine Forschungsarbeit gemacht und hat uns beschenkt.
Ludwig van Beethoven, der dritte Satz aus seinem Violinkonzert, gespielt von Yehudi Menuhin, Wilhelm Furtwängler stand am Pult der Berliner Philharmoniker. Diese Aufnahme stammt von 1952. Yehudi Menuhin war der erste jüdische Künstler, der nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Deutschland konzertierte.
Ich war selbst von der, wie soll ich sagen, erspart, in dem Sinn, dass ich habe niemanden in Deutschland verloren. Meine Familie war nicht deutsch und darum waren keine hier. Und darum brauchte ich nicht diese Leidenschaft zu überwinden. Natürlich hatte ich die Leidenschaft des ganzen jüdischen Volkes, das habe ich auch verstanden. Aber es war leichter für mich als, sagen wir, für Rubinstein, der seine ganze Familie in Polen verloren hat. Außerdem kannte ich die Deutschen durch ihre Musik und durch verschiedene Menschen, die ich verehrte. Es waren auch ein paar Musiker dabei. Und dann mein erster Besuch nach Deutschland kam mit Benjamin Britten gleich nach dem Krieg. Und wir haben die verschiedenen Lagern besucht und vor die Armen da gespielt. Und dann kam ich für Wohltätigkeitskonzerten, besonders in Berlin. Ich habe auch nie vergessen, wenn ich Berlin in Trümmern sah, da habe ich verstanden, dass die Berliner, wie auch die anderen von Dresden und Hamburg, sehr, sehr, sehr viel gelitten haben. Und sobald ein Mensch leidet, dann ist er doch ein Mensch wie alle anderen. Und darum bin ich einfach zurück nach Deutschland, nach sehr vielen Jahren, weil seit 32, glaube ich, bin von 32 bis 46 bin ich nicht in Deutschland gewesen. Das ist eine einfache Geschichte und so ist es gewesen.
Das ist eine einfache Geschichte. So oder so ähnlich hat Menuhin das oft gesagt. Seine Haltung zur Zusammenarbeit zwischen Solist und Dirigenten beschrieb Menuhin gegenüber einer Stuttgarter Schulklasse einmal sehr anschaulich so.
Zum Beispiel, wenn ich mit Dorati Bartok-Konzert spiele oder mit Furtwängler Beethoven und Brahms gespielt habe. Das ist wie eine perfect marriage, wie sagt man?
Ja. Perfekte Heirat. Glückliche Ehe.
Ja, wie eine glückliche Ehe. Und dabei sind Wörter nicht nötig, man versteht sich gleich. Es sind aber auch andere Fälle, wo man nicht ganz einig ist. Aber die Musik ist eine bessere, überzeugende Kraft als die Wörter. Und es ist immer besser, anstatt aufzuhören und über einen Punkt zu diskutieren, es ist immer besser, ich sage immer, spielen wir nochmal, spielen wir weiter. Und endlich kommt irgendwie die Sympathie gewöhnlich doch zustande, ja.
Aber es steckte nicht nur das apollinische, humanistische, Beethoven- und Goethe-geprägte in Menuhin, er war auch ein fabelhafter Musikant. Künstlerisch geprägt vor allem durch seinen zweiten großen Lehrer, den rumänischen Geiger und Komponisten George Enescu. Wie viel Vergnügen und Lust in seinen Interpretationen steckte, macht dieses Beispiel deutlich. In einem Gespräch ging es um Tartinis berühmte Teufelstrillersonate und plötzlich fing Menuhin an zu singen.
Pudim, po, po. Aber der Teufel kommt erst mit ha, 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 ha. Das Lachen. Und das für mich war fabelhaft. Das war Enescu. Es waren nicht die Noten. Pop, 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 pop. Das kann ein jeder. Ich habe Spielen gehört, überall. Und Schülern. Pop, 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 pop. Ja, das ist. Und mit diesem Triller. Enescu hat einen fabelhaften Triller. Und dann war die Musik schon belebt, nicht wahr? Natürlich, das war etwas Programmmusik, weil man weiß, dass es Teufelsthriller Sonate ist.
Giuseppe Tartini, der Finalsatz seiner Sonate mit dem Teufelstriller. Sicher haben Sie nicht nur gehört, dass man sich bei diesem Stück mächtig die Finger verknäulen kann. Vor allem ist diese vom Notenbild her streng komponierte Barocksonate ein tief rhapsodisches Stück, frei zu gestalten mit der richtigen Mischung aus Draufgängertum und Noblesse. Hier kommt Menuhins musikalisch prägendster Lehrer ins Spiel, George Enescu. Dabei hatte es eigentlich Eugène Isaïe werden sollen, der dem jungen Menuhin geigerisch den letzten Schliff und musikalische Anregungen geben sollte. Aber der in jeder Beziehung ordentliche Isaïe, das ging schief, bevor es begonnen hatte, erzählt Daniel Hope.
Das ist genau dieser Moment, wo dieses erste große Aufbruch in sein Leben kam. Er kommt in Paris an, er geht zu dem großen Isaïe. und er spielt für ihn Lalo Sinfonía Española. Alle im Klassenzimmer sind sprachlos, dass dieser kleine Junge von 10, 11 ungefähr das überhaupt kann. Der Einzige, der nicht begeistert ist, ist Isai. Und er schaut ihn an und sagt, gut, junger Mann, jetzt spielen Sie mir einen Tonleiter. Und da ist Stille im Raum und Yehudi weiß nicht, was ein Tonleiter ist, weil er hat noch nie eins gespielt. Es war auch nicht notwendig. Und dann sagt er, C-Dur, 3 Oktaven Tonleiter. Und er fängt an zu spielen und kommt nicht mal über eine Oktave hinaus. Bricht ab, Isai lacht und sagt, ha, genau so habe ich es mir gedacht. Und diese Erfahrung war so ein Schock für ihn. Er ist rausgerannt aus dem Zimmer und hat gesagt, erstens nie wieder zu Isai und zweitens, ich brauche jemand, der mich versteht. Und dieser jemand war George Enescu, der andere große, große Geiger, der auch in Paris da war. Und er musste einen Weg finden, ihnen zu begegnen. Und so kam die Mutter und sagt, wir gehen zu ihm ins Konzert, aber du musst ihn überzeugen, dass du bei ihm studieren willst.
Mit 10.
Das musst du alleine machen. Mhm. Sie hat ihn alleine gelassen nach dem Konzert. Er ging hinter die Bühne, er wartete, bis Enescu fertig war. Enescu sieht diesen kleinen jungen Mann in Shorts und diesen kleinen jungen Mann sagt, Mr. Enescu, ich muss mit ihm studieren. Und er sagt, gehen Sie nach Hause, kleine Junge. Ich unterrichte keine Kinder. Und er sagte, Monsieur Enescu, Sie verstehen mich nicht. Ich muss mit Ihnen studieren. Und er muss so insistiert haben, dass Enescu gesagt hat, gut, kommen Sie morgen zu mir, bevor meine Abreise, und dann können wir kurz sprechen. So. Und denkt, er kann ihn damit irgendwie abservieren. Am nächsten Tag erscheint Menuhin mit Familie und spielt 3 Töne. Enescu sagt seine Reise sofort ab und sagt, Sie bleiben hier bei mir.
Der Unterricht bei Enescu eröffnet Yehudi Menuhin musikalisch noch einmal eine ganz neue Welt. Für sein technisches Fundament wäre Isai mit seinen Tonleitern womöglich besser gewesen. Dass alle seine Lehrer fasziniert von der intuitiven Auffassungsgabe dieses geigerische Fundament vernachlässigten, meinten, er würde immer alles von selber können, das wird sich später für Menuhin schwer rächen. Erst einmal inspirieren sich die beiden, Enescu und Menuhin, gegenseitig. Und für Yehudi und seine Schwester Hefziba, die Pianistin, wird Enescus 3. Sonate ihr Stück. Der 3. Satz aus Georges Enescus Sonate für Violine und Klavier in A-Moll, Allegro con Brio, Manon Troppo, gespielt von Yehudi Menuhin und seiner Schwester Hefziba am Klavier. Weitere Komponisten wurden auf Yehudi Menuhin aufmerksam, darunter Edward Elgar, dessen Violinkonzert er 1932 aufnahm. Eigentlich sollte das der berühmte Fritz Kreisler machen, aber dazu kam es nicht. Der 16-jährige Menuhin und der 75-jährige Edward Elgar taten sich zusammen. Eine eigenartige Begegnung, wie der Geiger in seinen Erinnerungen Unvollendete Reise notiert hat.
Einen solchen Komponisten hatte ich noch nicht gesehen. Ich kannte entweder biblische Propheten, Bloch oder ritterliche Heldengestalten, Enescu. Hier kam ein ländlicher Gutsbesitzer. Es fehlten nur die ihn umspringenden Jagdhunde. Seine Pflichtauffassung war, gelinde gesagt, etwas locker. Wir begannen mit dem Solopart und waren noch nicht einmal bis zum englischen 2. Thema vorgedrungen, da unterbrach Sir Edward schon. Das kann man nicht besser spielen, die Aufnahme wird wundervoll werden. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, das Wetter ist so schön, ich möchte zum Rennen. Wir konnten uns getrost auf Elgars Kurzurteil verlassen. Er betrat das Aufnahmestudio sehr würdig, aber ohne eine Spur von Wichtigtuerei. Er dirigierte im Grunde so gut wie gar nicht, ganz so, als wolle er sich niemandem aufdrängen. Alles war bei ihm Gelassenheit und Gleichmut, als seien seine Anwesenheit und seine Bewegungen eigentlich überflüssig. Sie waren es natürlich nicht. Auch dabei lernte ich etwas über England. Autorität muss sich unaufdringlich, fast bescheiden präsentieren. Die Aufnahme war dann nicht nur gelungen, sondern gut.
Aus dem ersten Satz des Violinkonzertes von Edward Elgar, Allegro, mit dem Solisten Yehudi Menuhin und dem Komponisten selbst als Dirigenten, Edward Elgar am Pult des London Symphony Orchestras 1932. Vielleicht wundern Sie sich schon, dass wir so lange bei den Aufnahmen des ganz jungen Yehudi Menuhin verharren? Es sind die, die vor allem bis heute Bewunderung erregen, die jungen Geigern oft bis heute Vorbild sind. Dann kam die Krise. Erst schleichend, dann mit Macht. 1935 mit 19 Jahren unternahm Yehudi Menuhin eine Welttournee mit 110 Konzerten und überforderte sich, brach physisch und wohl auch psychisch zusammen. Die intuitive Sicherheit kam abhanden und auf die hatte sich der junge Geiger vor allem gestützt.
There was very little wrong, but it was completely natural and unconscious. There comes a time in life when you do begin asking yourself questions. And my father used to tell the story of the centipede who walked perfectly naturally until one day he asked himself in what order he moved his 100 feet.
Es war nicht so viel wirklich falsch, aber mein Spiel war komplett unbewusst. Und es kommt ein Zeitpunkt im Leben, wo du beginnst, Fragen zu stellen. Mein Vater erzählte gern die Geschichte vom Tausendfüßler, der perfekt laufen konnte, bis zu dem Tag, als er sich fragt, in welcher Reihenfolge er seine Füße setzt. Und von da an konnte er nicht mehr gehen. So ähnlich erging es mir. Ich hatte das Unglück, so geboren zu werden, dass ich das Mechanische des Geigenspiels einfach von Anfang an konnte. Das geschah ganz instinktiv, ein natürlicher Ausdruck. Bei Geigern ist das sowieso häufiger als bei Pianisten. Die sind einfach vom Typ her analytischer als Geiger. Und da wusste ich, dass ich mein gesamtes Spiel nochmal neu analysieren musste, um diese sorglose Freiheit im Spiel neu wiederzufinden.
Ich wusste also, dass ich es für mich selbst analysieren musste, bevor ich diese carefree Kapazität.
Es kam dann diese Phase, was manchmal bei sehr, sehr talentierten Wunderkindern der Fall ist, wenn sie erwachsen werden, dass sie sich erstmal fragen, was mache ich hier? Wie mache ich das eigentlich? Und das ging eine Zeit lang sehr gut, bis halt zu diesem Moment, wo er dann diese doch wichtige Frage gestellt hat, wie erzeuge ich diese Töne? Wie mache ich das? Und das führte leider zu eine große Krise in seinem Leben, quasi eine Art Zusammenbruch, Nervenzusammenbruch. Das hatte auch anderen Gründen, aber das war vor allem auch dieses Hauptgrund. Und er musste dann quasi von vorne wieder anfangen, die Geige zu lernen.
Menuhin verlor etwas, kämpfte, erreichte aber nie wieder die schlafwandlerische Sicherheit der frühen Jahre. Er büßte Konstanz ein, wie Sportler wohl sagen würden, gewann aber mit hartnäckiger Arbeit nach Überwindung dieser Krise auch etwas hinzu. 1,5 Jahre zog sich der Künstler komplett zurück, kam wieder, gereifter, nicht mit der Perfektion der frühen Jahre, aber anders toll. Lassen Sie uns das mal verurschaulichen. Aufnahme des Mendelssohn-Konzertes und das ist das gleiche Werk fast 30 Jahre später, 1958, klanglich reicher, technisch, insbesondere bogentechnisch, deutlich gefährdeter. Thank you. Yehudi Menuhin mit deutlichen Spuren einer nie ganz überwundenen Krise, 1958 mit Mendelssohns Violinkonzert E-Moll. Gut, vielleicht haben es nur Geiger gehört. Trotzdem, manchmal fatzt der Bogen weg, es gibt Luft- und Schlaggeräusche, plötzlich wird es für ein paar Takte sehr angestrengt, wie um Kontrolle ringend. Und doch, was für ein Klang. Denn natürlich hatte Menuhin trotz großer Probleme nicht komplett das Geigen verlernt.
Es war eine neue Phase, eine neue Menuhin eigentlich. Also jemand, der weltoffener wurde, der politischer wurde, der sozusagen in vieler Art und Weise weiser wurde. Und auch in seinem Klang, wenn man jetzt diesen direkten Vergleich macht, was hochinteressant war eben zu hören. Erstens muss ich sagen, dass der Klang, den er hat, eine Tiefe hat, was in den frühen Aufnahmen nicht der Fall war. Diese Anspielung auf den Bogen lag daran, dass er sehr schwerwiegende Schulterprobleme hatte. Und die musste er für den Rest seines Lebens immer kontern. Das hieß, manchmal gab es eine Art Zittern oder unruhigen Bogenhand. Und er musste manchmal überkompensieren, um da durchzukommen. Und dieses Kampf hört man. In manchen Aufnahmen hört man das. Ist einfach so. Das wusste er, es war ihm bewusst. Aber die linke Hand hatte sich auch verändert. Und zwar, die wurde noch expressiver. Und diese Mischung schaffte sozusagen einen neuen Menuhin-Klang.
Daniel Hope. Yehudi Menuhin hatte dazugelernt, nicht nur fürs Instrument.
Jedes Mal, dass ich über die Geige und das Geigen klarer wurde, wurde es auch im Leben. Weil für mich sind die beiden Linien wie zwei Schienen, die sind nicht auseinander zu trennen. Und auch das Gegenteil, was ich im Leben davor, ging gleich auch in die Geige, in das Musizieren. Weil es sind dieselbe Gesetze des Zuhörens, Sensibilisierung, Subtilität, Proportionen, Gleichgewicht. Das sind universale Gesetze sozusagen, die man beobachten muss. Und sobald man sie nicht beobachtet, dann kommen Tensionen im Körper wie bei uns in der Gesellschaft auch dasselbe.
Der Geiger, der seine Kunst fair und dann von Grund auf neu gelernt hatte, fand eine neue Passion. Die Vermittlung seines Instrumentes, seiner körperlichen Grundlagen, auch wie übersteht man diesen jahrelangen Hochleistungssport, den die intensive Arbeit mit der Geige bedeutet, ohne Schaden. Er gründete seine Menuhin School und schuf bis heute gültige Lehrwerke.
Weil ich Mitleid für die armen jungen Geiger, die ich sah mit ihrem Geigenkasten, und sagte, das ist keine Art, sich für Musik und für Geigen zu vorbereiten. Die meisten Jungen werden schlecht mit Geige erzogen. Gott sei Dank, der Körper heilt sich von selbst, nicht wahr? Oft auch ohne Hilfe. Wenn sie wirklich geigen wollen, da werden sie auch die schlechten Lehrer überstehen. Aber ich wollte doch etwas behilflich sein.
Und auch ganz einfach üben, arbeiten müssen, dranbleiben und darin Befriedigung finden und Selbstvergessenheit.
Für einen Geiger leider ist es nicht wie für einen Maler oder Bildhauer, der sagt, hier ist es, das habe ich geschaffen. Und von da geht's weiter. Man muss immer wieder arbeiten. Es ist, als ob man einen Berg klettert jeden Tag. Man ist auf der Höhe, auf dem Gipfel. Dabei kann man da nicht bleiben, weil man muss doch ein Bad nehmen und essen und schlafen. Und das gibt's nicht auf dem Gipfel, nicht wahr? Man kann auf der Höhe des Geigenspiels für 4 oder 5 Stunden bleiben. Dann muss man wieder das normale Leben führen. Und wenn man die Geige wieder aufnimmt, ist man nicht auf der Höhe. Da muss es wieder ein paar Stunden sein. Oder wenn man sogar eine Woche nicht geübt hat, ein paar Tage. Und wenn man es einen Monat nicht geübt hat, dann eine Woche. Und so geht es mit dem Geigen.
Für sich persönlich entdeckte der Weltbürger Menuhin noch eine völlig andere Kultur. Indien, mit allem Drum und Dran. Musik, Philosophie, Küche, Yoga, erstmal mit ganz kindlichem Blick.
Als wir durch die Straßen von New Delhi fuhren, ich hatte nie sowas gesehen. viele Kühe, die sehr stolz Mitte der Straße gingen, weil sie waren nicht bedroht, heiliges Tier. Dann waren die Bäume und sehr viele Bäume damals voller Affen, aber voll Affen. Jeder Zweig war voll von Affen und die haben viel Lärm gemacht und tanzten gingen überall. Nicht nur Affen, sondern Vögel, sehr viel Vögel. Und die Vögel kamen auf die Kühe, um die Kühe zu von Insekten zu säubern. Die haben die Insekten wahrscheinlich gegessen. Die Frauen waren stolz und trugen fabelhafte Farben, die Sari, nicht wahr? So viel Farben. Die Vögel hatten Farben. Alles, die Frauen waren voller Farben gekleidet und leicht gekleidet, weil es war warm und in diese Saris, die, als ob sie schwebten in die Luft. Nicht wahr? Das waren aber schöne, die ersten Eindrücke von Indien.
Vor allem aber entdeckte Menuhin Ravi Shankar, den berühmten Spieler der Sitar und die indische Musik.
Eigentlich improvisiere ich überhaupt nicht, aber mit Ravi Shankar ist es etwas ganz anderes. Unter seiner Leitung als Guru habe ich ein wenig mit ihm improvisieren können, aber hauptsächlich muss ich gestehen, dass ich meine eigene Stimme peinlich vorbereitet habe, sodass ich bedeutend weniger improvisierte als er.
Wenn ich indische klassische Musik höre, kommen die Gerüche und das ganze Gefühl von Indien wieder. Die indische Musik hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist wie der Fluss Ganges, nicht wahr? Und das Wasser läuft für die Ewigkeit. Die ruht auf ewigem Kreislauf. Diese indische Musik, wenn ich das höre, habe ich auch das Gefühl, dass ich in eine Unendlichkeit lebe, das keinen Anfang, kein Ende hat.
Raga Pillu, Yehudi Menuhin und Ravi Shankar. Menuhin war vom Weltmusiker zum Weltbürger geworden, mit einem humanistischen, überparteilichen und doch immer auch kindlichen Blick.
Es besteht eine Gefahr, sobald Menschen sich eine Denkart widmen, die anderen ausschließen. Von dem Moment an wird man mit jedem Tag ärmer und Hass wird größer, Angst wird größer und man beruht sich nur auf Waffen.
Seine Bildungs- und Erziehungsmission führte zu mehreren Schulgründungen. Menuhin entdeckte Musik als soziale Aufgabe. Sein bildungsbürgerlicher Blick mag etwas sehr naiv erscheinen oder aber als Anspruch, von dem wir uns heute oft genug wieder eine dicke Scheibe abschneiden könnten.
Sobald die Kinder zusammen singen, tanzen, Mime auch, dann ist gleich in die Schule eine natürliche Ordnung, eine natürliche Harmonie. Man braucht nicht zu sprechen über Toleranz, über Freiheit. Ich finde, alle diese Wörter über diese Hauptthemen wie Freiheit und Toleranz und Humanität und weiß ich was, das kann man nicht durch Wörter lernen. Das muss man durch Erfahrungen mit anderen wirklich erleben. Und wenn die Kinder, wie ich sage, zusammen singen und tanzen, Volksmusik, Choräle und so weiter, tanzen, man kennt es nicht, Choräle leider, in unserer Kirchen sitzt man und es steht, wenn man singt. Ich habe noch nicht bei Choräle tanzen gesehen.
obwohl das gibt es in Äthiopien und anderen christlichen Ländern auch. Auf alle Fälle, das ist so wichtig. Und wenn die Kinder lernen durch Beispiel und mitmachen und die Lehrer auch, das ist ein anderes Lernen als das spätere und auch sehr wichtige abstrakte Lernen, was, wenn es auf diesem Boden gebaut ist, ist dann viel mehr effektvoll und viel interessanter. Wenn die Kinder zum Beispiel hören Musik, dann möchten sie es allmählich auch lesen und schreiben können. Aber wenn man sagt, die schlimmsten Sachen, die Kinder kommen aus der Schule in England zum Beispiel, können nicht lesen, können keine Mathematik und so weiter. Es ist, weil der Boden nicht vorbereitet ist. Man kann nicht einfach sagen, hier sind die Buchstaben, hier sind die Wörter. Man muss zuerst eine tiefe, echte, humane Erfahrung haben. Dann kommt die Mathematik von selbst. Musik ist zum Beispiel hörbare Mathematik. Ich sage das, weil Musik sind Vibrationen, die aneinander gebunden sind. Wenn es genau doppelt schnell ist, hört man die Oktave, dreimal ist die Quinte und so weiter. So sage ich, man erfährt Mathematik, ohne es schreiben oder denken zu müssen. Aber es kommt natürlich und genauso mit dem Dichten, mit den Wörtern. Wenn man schon das Gefühl hat und das Ohr hat für Rhythmus und Melodie und Tanz, dann kann man auch, wird man vielleicht dichten können oder sogar mit Ausdruck sprechen können.
Und selbst wenn Menuhin in Interviews manchmal etwas offiziös daherkam, im Umgang mit Jugendlichen verlor sich das komplett.
Es gibt Menschen, die modernen Schlager gar nicht hören können, also die das als Geplärr auffassen und furchtbar reizend. Gehören Sie zu diesen? Also dass Sie das nicht hören können?
Ich höre gerne Schlager, aber ich hörte sie lieber, wenn ich jünger war. Und dann auch, es waren verschiedene Arten Schlager. Zum Beispiel, es war eine Zeit, wo ein paar neapolitanische Gesänge sehr populär waren. Meine Schwester spielte sie auf ihr Grammophon jeden Abend, 20 Mal. das war dieses, es ging... Guardi il mare come bello, und so weiter. Ja. Da wir waren sehr romantisch, wie Sie sich vorstellen können. Und dann gab es andere Schläger. Wie war es, ein deutscher Schläger? Ach, es ist schade. Ich kann es jetzt nicht erinnern. Auf alle Fälle, es war etwas Lustiges. Aber nachher hat man endlich, kommt eine Zeit, wo man bestimmte Werke vorzieht oder Arten vorzieht. Jetzt ist es aber gar nicht so kristallisiert, dass ich nicht Verschiedenes gerne höre, auch das sehr, sehr lustig und sehr jazzy und so weiter.
Mit Einschränkungen.
Was ich nicht gerne habe, das ist Punk. Ich finde, das ist schrecklich. Ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber das hasse ich. Aber sonst ist jede Musik interessant. Und sie ist interessant, Volksmusik als Zeichen unserer Zeit. Die Beatles zum Beispiel haben sehr interessante Musik komponiert, was auch, ich glaube, seine eigene Wahrheit und Wichtigkeit hat. Ich würde nichts forcieren, aber ich finde, dass es ist so viel schöne Musik, indische klassische Musik, alte Musik, ob es von Derwischen oder türkische Arabische, das ist alles interessant. Und wir wohnen jetzt in einer Welt, wo wir alle diese verschiedenen Arten von Musik kennenlernen sollten. Nur möchte ich nicht, dass man seine eigene Tradition verliert. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man nicht vergisst, wer man ist. Zum Beispiel, ihr seid Deutsche, ihr habt eine der fabelhaftesten musikalischen Traditionen, die überhaupt ein Land haben kann. Und das gehört euch. Ihr müsst es nicht verlassen, einfach andere und andere wählen. Andere müssen sie hören und verstehen. Aber was eigen ist, muss man doch als eigen behalten.
Yehudim Menuhin, auch in reiferen Jahren macht er sich vieles noch neu zu eigen. Jazzige Musik zum Beispiel im Zusammenspiel mit Stefan Grappelli. Thank you. Rudi Menuhin und Stefan Grappelli mit Cheek to Cheek. Für die körperliche und seelische Lockerheit entdeckte Menuhin als Medizin und Philosophie in einem Yoga. Das erdete ihn, machte aber auch einfach Spaß. Beim Geburtstagskonzert zum 100-jährigen Bestehen der Berliner Philharmoniker dirigierte Menuhin zumindest ein Minütchen lang mit strampelnden Beinen im Kopfstand. Fast 70 war er damals.
Das einzige Routine, was er vom Konzert immer gemacht hat, war sein Yoga. Er hat dann immer in der Künstlergarderobe, man kam dann rein kurz vom Konzert, und da war er oft in seinem Frack auf dem Boden und entweder im Kopfstand oder saß auf dem Boden und hat diese verschiedenen Dehnungen und Übungen gemacht. Das waren für manche Leute schon sehr ungewohnt, gerade da voll im Frack und so. Aber er war mit sich und mit seinem Körper so im Reinen. Und das war wirklich fantastisch zu sehen. Also er konnte sich sofort entspannen und er konnte sofort einschlafen. Das war eine seiner größten Talente. Also er könnte innerhalb von Sekunden einschlafen, egal wo er war, zu jeder Tageszeit, und würde dann kurz aufwachen und war komplett erfrischt. Und ich glaube, das war auch ein sehr, sehr großes Talent für ihn und ein Grund, weshalb er auch dieses Pensum geschafft hat.
Daniel Hope. Für ihn war Yehudi Menuhin Inspirator und eine Art Großvater. Er wuchs als Kind in dessen Haushalt auf, weil seine Mutter dort arbeitete. Und die Geige?
Die lag überall. Ob es Guarneri oder Stradivari war, zu der Zeitpunkt hatte gewechselt, aber im Prinzip war es die Guarneri, die Lord Wilton del Gesù. Lag es auf dem Tisch oder es lag auf dem Stuhl oder es war sozusagen eine Verlängerung von seinem Arm, wenn man so will. Es gehörte seinem Körper. Man sah ihn ständig mit Geige in der Hand, aber es ist nicht so, dass er es mit großer Ehrfurcht behandelt hat, obwohl es so ein tolles, wertvolles Instrument war, sondern er war ganz im Reinen damit und das war wirklich sehr schön zu sehen.
Daniel Hope hatte das traurige Glück, das letzte Konzert gemeinsam mit Yehudi Menuhin zu bestreiten, im März 1999. Hope als Solist des Violinkonzerts von Alfred Schnittke, Menuhin als Dirigent. Wenige Tage danach starb Yehudi Menuhin in Berlin, 82 Jahre alt.
Aber in dem letzten Konzert ist was passiert. Also nach jedem Violinkonzert hat er mich immer auf die Bühne geschubst, um eine Zugabe zu spielen. Ich habe meistens Bach gespielt, aber an dem Abend blieb er auf der Bühne und setzte sich im Orchester zu mir, sozusagen direkt vorm Auge des Publikums. Und so hatte ich die Chance, für ihn wirklich was Persönliches, Direktes zu spielen. Und es war so auf diese Tournee, ich hatte eine ganze Sammlung von seinen Platten mitgenommen auf diese CD und habe sie immer wieder gehört. Und dann kam ich auf eine Aufnahme von Ravels Kadisch, ein Werk, das er als junger Mann eingespielt hat, was sensationell war. Und ich hatte mit ihm auf diese Tournee über dieses Werk gesprochen und das liebt er über alles und er hat sich sehr gefreut, weil er es seit 50 Jahren nicht mehr gehört hat. Und da hatte ich mich spontan entschieden, an dem Abend das Stück, nur die Solostimme daraus, als Zugabe für ihn zu spielen. Ich spielte diesen Kadisch, er sprang hoch, wir haben uns umarmt, wir gingen von der Bühne und dann hat er gesagt, ja, toll, dass du das extra gemacht hast, wo wir darüber gesprochen haben und weißt du, dass Ravel kein Jude war. Aber er hat dieses Kadisch, was eigentlich ein Totengebet ist, so fantastisch verstanden.
Kadisch von Maurice Ravel. Zur Person heute in Erinnerung an den großen Geiger und Humanisten Yehudi Menuhin. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Ihnen Ulrike Timm. Sie können diese Sendung auch im Internet nochmals hören und gleich hier im Radio die Kollegen der Literatur mit Lesenswert.